Hey Church, wir sind mitten in der Serie «Das Neue Testament, die grosse Geschichte». Und wir schauen uns an, dass die Bibel eine ganz grosse Geschichte schreibt von Gott und Menschheit. Und das übergeordnete Thema, das der rote Faden über die ganze Bibel, ist der Erlösungsplan von Gott für seine Schöpfung. Und der Erlösungsplan, der nimmt dann Form an im Neuen Testament, konkret dann mit dem Leben, mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus. Aber der Plan, der hört nicht dort auf, sondern der geht weiter mit uns Menschen. Mit uns nicht einfach als Individuen, sondern auch als eine gemeinsame Gruppe von Leuten. Und ich möchte heute über die Kirche reden, über die Gemeinde, wo es heisst, eine Gemeinschaft der Gläubigen. Und das heisst, dass wir nicht einfach als Individuen durchs Leben gehen, als Christen, sondern als Gruppe von Menschen miteinander. Und wir werden heute sehen, dass die Kirche, die ist schon immer Gottes Idee gewesen und die ist immer noch Gottes Idee. Die Kirche ist nicht perfekt, aber sie ist kraftvoll, weil der Heilige Geist immer noch am Wirken ist in unserer Zeit. Und Gott braucht seine Kirche, um Menschen zu sich zu ziehen, zu sich zu bringen, heimzubringen, um Leute auch auf der ganzen Welt zu verändern und auch um seinen Willen durchzusetzen. Es ist die Brut von Jesus, die sich auf den Tag vorbereitet, wo die ganze Schöpfung wiederhergestellt wird. Das ist so ein schönes Bild, oder? Und doch gibt es auch viele Leute, auch Christen, die sagen, hey, ich liebe Jesus, ich bin mit ihm unterwegs, aber ich hasse die Kirche. Oder mit der Kirche kann ich nichts anfangen, mit dem Haufen von heuchlerischen Leuten. Und die Tatsache ist, niemand kann verneinen, dass die Church weltweit ihre Challenges hat. Christen sind an vielen Orten nur bekannt für ihre Fischkleber am Auto oder ihre T-Shirts mit christlichen Texten oder Sprüchen. Und es ist nichts Falsches daran, wenn du so etwas hast. Aber wir sind mehr bekannt für das, als für die Art und Weise, wie wir Christen unsere Mitmenschen lieben. Unser Glaube wird leider von der Gesellschaft nur auf äußerliche Sachen reduziert. Und es herrscht auch Unordnung in der Church, es gibt Skandale. Das war übrigens auch so in den Kirchen im Neuen Testament. Und heute gibt es aber auch Filme und Bücher und Podcasts, die sich auf die Fehler der Church spezialisiert haben. Und ja, es gibt Probleme in den Kirchen weltweit. Und wie bei allen Nachrichten, die schlechte News, das sind immer die lautesten. Ja, es gibt Scheinheiligkeit, ja, es gibt Challenges, es gibt Fehler, die gemacht werden. Aber Jesus hat uns Menschen nie die Option gegeben, die Kirche aufzugeben. Und er hat es bestimmt nicht gern, wenn wir schlecht über seine Brut, über die Kirche, reden. Ich würde so weit gehen und sagen, dass es unmöglich ist, Jesus nachzufolgen und gleichzeitig die Kirche ablehnen. Für die Kirche ist er ja ans Kreuz gegangen. Für die Kirche, für die Gemeinde, ist er gestorben. Und die Kirche ist nicht perfekt, weil du da bist. Ich bin nicht perfekt, weil du da bist, weil ich da bin, weil du und ich da sind. Und was Menschen gibt, da gibt es Reibungen, da gibt es Fehler, da gibt es Enttäuschungen und so weiter. Wir sind gebrochene Menschen, wir alle. Wir sind keine perfekten Menschen, die aber von Gott als sein Körper dann zusammengebracht werden. Und das ist das Geheimnis, das ist das Geheimnisvolle an der Church. Und mit all diesen Stimmen und Meinungen über die Kirche, ist es extrem wichtig zu wissen, hey, was ist die Kirche überhaupt? Wie soll die Kirche aussehen? Was soll die Kirche machen? Was soll sie nicht machen? Und die Antworten zu diesen Fragen finden wir in der Bibel. Konkret im Neuen Testament. Und es ist wichtig, dass wir diese Fragen biblisch fundiert auch beantworten. Weil wenn die Church ihre Identität nicht versteht, nicht weiß, wer sie ist oder wer sie sein soll, was ihre Rolle auf dieser Welt ist, dann wird die Kirche, wie auch vieles in unserer Welt, einfach verwirrt sein. Und auch verwirrt bleiben. Und wir als Individuen werden auch so verwirrt durchs Leben gehen. Es hat alles angefangen, wo Jesus zurück zum Vater im Himmel geht und seinen Jüngern den Missionsbefehl gibt, den Missionsauftrag. Und sagt ihnen, hey, macht Jünger, taufe die Leute im Namen vom Vater, im Namen vom Sohn und vom Heiligen Geist. Pastor Ed hat letzte Woche darüber geredet. Die Mission kann als die Kirche, als die Kirche zusammengefasst werden. Also ist es auch unsere Verantwortung, als Teil, als Leute, die Teil sind von einer Kirche, als Christen, zu wissen, wer wir sind als Church. Ich meine jetzt nicht als Church Alive, ich meine nicht Kultur und System und so weiter, sondern ich meine mehr, was die Kirche, was die Kirche bedeutet. Und so werden wir auch unsere Mission, die wir letzte Woche gehört haben, auch ernst nehmen können. Weil schlussendlich geht es, Church, es geht um den Erlösungsplan von Gott für die ganze Menschheit, der durch diese Church soll ausgeführt werden. Es gibt vieles, was über die Kirche geschrieben wird im Neuen Testament. Ein paar Beispiele hier, die uns ein Bild über die Church geben. Der Petrus sagt zum Beispiel im 1. Petrus 2,9: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. So kraftvolle Ziele über die Church, oder? Der Apostel Paulus sagt über die Kirche, sie sei der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Krass. Im Epheserbrief sagt er, dass die Kirche der Tempel vom Heiligen Geist ist und auch die Brut Christi. Im 1. Korintherbrief sagt er, dass die Church der Lieb Christi ist. Und das sind nur einige, ein paar wenige von den Statements, die wir im Neuen Testament über die Kirche finden und die Kirche beschreiben. Und jede Beschreibung, jedes Bild von der Church ist so wertvoll. Vielleicht kannst du diese Woche mal eine Suche nach Kirche oder Gemeinde in deiner Bibel-App, YouVersion oder was auch immer du brauchst und schau alles nach, was über die Church im Neuen Testament geschrieben wird. Aber heute schauen wir uns konkret und ein bisschen genauer die Kirche, die frühe Kirche in der Apostelgeschichte 2 an. Das ist die erste, die allererste Church. Und am Anfang der Apostelgeschichte lesen wir, dass 120 Leute, 120 von denen, die Jesus nachher gefolgt haben, die treffen sich in einem Raum in Jerusalem, mitten in der Stadt. Und dann kommt der Heilige Geist auf die 120 ab Pfingsten. Und das werden wir dann in ein paar Wochen feiern. Der Petrus proklamiert dann die Botschaft, dass Jesus auferstanden ist. Und zwar in einer klaren Art und Weise, mit Kraft und mit Überzeugung. Und etwa 3000 Leute kehren um zu Gott hin. Die kommen zum Glauben. Und so fängt die erste Church an. Das ist ein krasses Ereignis, oder? Das ist mega dramatisch, das ist mega außergewöhnlich. Es war eine übernatürliche Geburt der Kirche gewesen. Und nicht nur der Anfang, der Anfang der Church war so speziell, sondern was alles nachher passiert ist, war auch anziehend und bewundernswert. Nicht nur für Christen, nicht nur für die Leute, die Teil der Church waren, sondern für alle, auch sogar für die, die nicht an Jesus geglaubt haben. Kapitel 2 von der Apostelgeschichte beschreibt in ein paar Versen, wie das Leben der ersten Kirche war, in Vers 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht überall und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. So eine krasse Stelle. Jedes Mal, wenn ich die Stelle lese, denke ich, wow, was für eine Gruppe von Leuten, was für eine Kraft in dieser Gruppe von Menschen. Man sieht sofort, dass die Gemeinschaft außergewöhnlich war. Das war nicht normal. Und da finden wir ein paar der Merkmale der ersten Kirche. Und wir haben die Bibelstelle letztes Jahr in der Serie «Die Gemeinschaft der Gläubigen» angeschaut, und zwar im Detail, jeden Aspekt. Und du findest all die Predigten zu dieser Serie auf unserer Webseite. Aber hier ist einfach eine kurze Zusammenfassung von ein paar Aspekten, die wir in dieser Kirche, die wir in diesen Versen finden. Der erste Aspekt, der hier auffällt, ist, dass die Kirche, die erste Kirche, der Lehre der Apostel hingegeben war. Die Leute haben ein tiefes Commitment gegenüber dem, was die Apostel gebracht haben im Wort, gelehrt haben und predigt haben. Die Apostel sind auch ihrerseits am Evangelium hingegeben. Das heisst, allem, was durch Jesus passiert ist und auch hingegen der Relevanz von all diesen Ereignissen. Und die Lehren, die sind auch die Erfüllung von allem, was im Alten Testament prophezeit worden ist. Und sie bildet dann auch die Grundlage für das, was wir heute als das Neue Testament kennen. Wir lesen also, wenn wir das Neue Testament lesen, nicht alles natürlich, aber vieles vom Neuen Testament sind die Lehren der Apostel, die damals von ihnen predigt worden sind. Gottes Wort war essentiell im Church-Leben, in der ersten Church. Und ist es auch heute immer noch. Wir haben heute nicht wie damals das Alte und das Neue Testament. Damals haben sie nur das Alte Testament gehabt, die Schriften, wie sie dem genannt haben. Heute haben wir das Alte und das Neue Testament. Und wir können uns täglich vom Wort direkt ernähren, vom Gottes geschriebenen Wort. Aber die Lehre der Pastoren und der Leiter spielt immer noch eine enorm wichtige Rolle. Darum ist es auch eine krasse Verantwortung, wenn jemand das Wort predigt. Niemand von uns im Team nimmt es auf die leichte Schulter, wenn er predigen darf. Und es gibt so eine starke Kombination von verschiedenen Faktoren, jedes Mal, wenn jemand das Wort bringt. Es gibt eine praktische Vorbereitung, es gibt eine Inspiration vom Heiligen Geist, es gibt das Vertrauen, dass Gott zu den Menschen wird reden, persönlich. Aber es gibt dann auch den Aspekt von den Leuten, die Botschaft hören, und zwar wie offen und wie hungrig dass die Leute sind, die Botschaft hören. Wie hege sie sind, der Lehre der Apostel, sozusagen. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns alle, vor allem, wenn jemand Woche für Woche im Gottesdienst ist, im Gottesdienst sitzt und am Dienen ist und so weiter. Es ist so wichtig zu prüfen, was unsere Haltung im Herzen ist, wenn jemand das Wort bringt. Mal schauen, was er oder sie heute bringt. Mal schauen, ob ich Gänsehaut bekomme oder nicht. Und ich glaube, es ist dann ein Unterschied, wenn jemand sagt, nein, hey, ich erwarte, dass Gott zu mir durch diese Person redet. Und dann schaue ich, was passiert. Das ist eine Erwartungshaltung. Und ich glaube, Gott tut immer auf unsere Erwartungshaltung antworten. Ganz unterschiedliche Haltungen. Dann sehen wir auch, dass die Church beständig in der Gemeinschaft war. Die ersten Christen haben ihr Leben, ihr ganzes Leben miteinander geteilt. Das ist nicht einfach Church, Grill am See, Kaffee und Gipfeli nach dem Gottesdienst oder ein kurzer High Five während dem Gottesdienst. Das sind damals Leute, die sich zusammengetan haben, weil sie eine gemeinsame Mission hatten. Sie sind immer wieder zusammengekommen. Es steht sogar täglich im Tempel und in den Häusern. Nicht, weil das ein Teil des Programms war, nicht, weil der Petrus gesagt hat, und ab jetzt treffen wir uns den und so, sondern weil sie alles gemeinsam in Jesus hatten und in der Mission, die Jesus ihnen gegeben hat. Sie haben Gott geliebt. Sie haben einander geliebt. Und sie haben nicht nur einfach Snacks und Drinks miteinander genommen, sondern sie haben miteinander, wir sind gemeinsam für das Ziel, für die Mission geschaffen. Kaffee mit Absicht, könnte man sagen. Auch wir sind berufen, uns regelmäßig als Church zu treffen. Umso mehr in der Zeit, wo wir leben, Church. Einerseits, weil wir als Gläubige nicht allein sind, auch wenn es die Gesellschaft manchmal so verkaufen will. Und andererseits, weil wir eine gemeinsame Mission haben. Weil es noch so viele Leute gibt, die Jesus kennenlernen sollen. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Also Gemeinschaft ist mega wichtig. Die erste Church hat auch immer wieder das Brot gebrochen. Das Wort heisst zwei Sachen. Das Brot heisst zwei Sachen. Einerseits das Abendmahl und andererseits das Praktische, einfach zusammen essen. Miteinander Zeit verbringen am Tisch. Und die zwei sind zentrale Ausdrücke vom gemeinsamen Glauben an Jesus in der ersten Church. Und darum haben sie das immer und immer wieder gemacht. Und das Brot ist eine Erinnerung an den Körper von Jesus und der Wein an das Blut von Jesus, das vergossen worden ist für uns am Kreuz. Und für die erste Church ist das auch wie für uns ein Reminder gewesen an den Bund, wo Jesus mit der Kirche eingegangen ist und der bis heute immer noch gültig ist. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nennen, dann proklamieren wir, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, zentral ist für unsere gemeinsame Mission und für unser Leben als Church. Kannst du allein das Abendmahl nehmen? Natürlich kannst du das. Aber es gibt einen gemeinschaftlichen Aspekt vom Essen mit anderen Leuten. Vom Brot mit anderen brechen und das Brot tatsächlich nehmen, brechen, und das jemand anderem geben und mit jemand anderem das Brot oder das Abendmahl nehmen. Und das ist so wichtig. Und das können wir leider nicht allein machen. Eine Frage an dich: Wann war das letzte Mal, wo du mit anderen Christen außerhalb deiner Familie gegessen hast? einfach am Tisch Zeit verbracht hast? Und wann hast du das letzte Mal mit anderen das Abendmahl genommen? Eine Frage für dich. Die erste Kirche war dann auch am Gebet hingegen. Persönliches Gebet ist wichtig, aber gemeinsames Gebet als Kirche, als Church, ist genauso wichtig. Wo der Petrus und der Johannes im Gefängnis waren, das haben wir auch in der Serie die Gemeinschaft der Gläubigen gesehen, hey, die Church kommt zusammen. Die treffen sich sofort und die fangen an zu beten für ein Wunder, für mehr Mut und so weiter. Gebet war das, was die erste Church brauchte, um Führung von Gott zu bekommen, aber auch um Kraft immer wieder zu bekommen für die Zeit, in der sie gelebt haben. Sie waren komplett von Gott abhängig und sie haben seiner Kraft, Gottes Kraft vertraut, in erster Linie und nicht ihre eigenen Fähigkeiten, auch wenn sie komplett talentierte und begabte Leute waren. Sie haben gewusst, hey, ohne Gott geht gar nichts. Nicht zuletzt, weil sie auch wegen ihrem Glauben verfolgt waren. Sie waren nicht einfache Zustände. Also, Church Lanois war niemals abhängig von etwas anderem als Gott. Lanois hat die Dringlichkeit von unserer Mission, von unserem Auftrag als Christen immer vor Augen haben und uns immer wieder bewusst sein, dass wir diesen Auftrag ohne Gott nicht ausführen können. Und wir möchten eine Church sein, die weiss, sie kann ohne Gott nicht erfolgreich sein. Lehre, Gemeinschaft, das Brotbrechen und Gebet, das sind so einfach vier Aspekte der ersten Church, wo sie immer wieder praktiziert haben. Und das sind alles unterschiedliche Menschen gewesen. Das müssen wir auch im Kopf haben. Alles unterschiedliche Leute mit verschiedenen Persönlichkeiten und Hintergründen und so weiter. Aber sie haben, wie die Bibel sagt, das Neue Testament, sie haben alles gemeinsam gehabt. Was sie zusammengebracht hat, ist einzig und allein ihre Glauben an Jesus gewesen. Und die Gemeinde besteht aus denen, oder ist auch damals so gewesen, die glaubten, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Dass er die Macht von der Sünde und vom Tod besiegt hat. Und das hat sie alle, unterschiedliche Leute, verbunden. Das war einzigartig. Das heisst, das Wir war wichtiger als das Ich. Und der Punkt ist, oder die Frage ist, wie sieht das heute aus? Weil der verbindende Faktor ist immer noch der gleiche. In einer Church glauben wir, dass Jesus gestorben und verstanden ist für uns. Der Punkt ist einfach, dass heutzutage das Ich wichtiger als das Wir geworden ist. Was ich will, was ich denke, was ich fühle, wenn ich mich fühle, was ich aus dieser Situation kann rausholen und so weiter. Und das führt dann mehr und mehr zu einem Individualismus. Das heisst, wir sind unabhängig, wir sind selbstständig, wir brauchen niemanden an unserer Seite, wir schaffen das allein. Und ich glaube, auch Christen können das individualistische Mindset haben. Niemand soll mir etwas sagen, wie ich oder was ich mit meiner Zeit oder was ich mit meinem Geld machen soll. Was hat aber die erste Church gemacht? Oder besser gesagt, was haben sie nicht gemacht? Sie haben nicht einfach an Jesus geglaubt und dann gedacht, okay, jetzt gehen wir alle heim, jeder für sich. Und dann finden wir irgendwie heraus, was es heisst, ein Christ zu sein. Hey, nein, sie sind automatisch zusammengekommen. Die ersten Christen, die ersten Gläubigen sind im Wasser getauft worden. Als Zeichen, dass sie sich mit, nicht nur mit Jesus, sondern auch mit der Church identifiziert haben. Das ist eine Identifikation mit Jesus. Klar, er hat mich geredet, aber hey, ich identifiziere mich auch mit dieser Gemeinschaft von Gläubigen, die da ist. Church, wenn wir an Jesus glauben, von dem Moment an, wo wir klar bekennen, dass wir zu Jesus gehören, sind wir nicht mehr isolierte Menschen auf dieser Welt, die durchs Leben wandern, sondern wir gehören zu einer Familie, wir gehören zu einer Church. Und darum ist es so traurig zu sehen, wie Christen, die sagen, sie glauben an Jesus, kein geistliches Zuhause haben, keine Gemeinschaft, wo sie sich investieren können, kein Ort, wo sie können zurückkommen, immer wieder. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Johannes 13, 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie können wir Liebe zeigen, wenn wir alle unseren Glauben allein daheim für uns alle, für uns selber, in unseren eigenen vier Wänden ausleben? Das christliche Leben muss als Gemeinschaft in Beziehung zu anderen Menschen gelebt werden. Das heisst in der Kirche, in der Gemeinde. Und das ist auch in unserer heutigen Welt möglich. trotz neuer Technologien, die uns immer mehr von echter Interaktion mit echten Menschen wegbringen, trotz Social Media, die uns zeigt, wie krass egozentrisch dass wir können als Menschen sein können. Es ist nicht einfach, hey, aber es ist möglich. Und sei nicht deprimiert, wenn du dir in der Apostelgeschichte liest und all die Erlebnisse siehst, die sie hatten. Ich denke, wir sollten in einer guten Art und Weise von der ersten Church und von allem, was sie als Gemeinschaft erlebt haben, auch herausgefordert werden. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht einfach das kopieren, was sie erlebt haben. Unsere Zeit ist schon etwas anders als das, was sie erlebt haben damals. Aber Gott hat der Church im Allgemeinen eine Mission gegeben. Und die hat in einer spezifischen Art und Weise für die erste Church ausgesehen. Für den Kontext, wo sie gsi sind, für das Umfeld, wo sie hatten. Wir haben die genau gleiche Mission, aber Gott möchte etwas Einzigartiges auch durch unsere Church machen. In unserer Zeit, heute, in den Städten, wo wir sind. Also anstatt, dass wir versuchen, die Feuerzungen von Pfingsten zu reproduzieren und für jemanden beten, hey, dass eine Feuerzunge sichtbar kommt auf diese Person und was weiß ich was, anstatt, dass wir uns deprimieren, wenn wir an der nächsten Taufe nicht 3000 Leute taufen können, wie sie in der ersten Kirche war, an der ersten Taufe. Hey, lass uns viel mehr darauf aufmerksam sein, was Gott oder was Gottes Willen ist für unsere Church. Wie er seinen Willen durch unsere Church möchte durchsetzen heute. Oder anders gesagt, lass uns auf die Sachen fokussieren, wo wir damals wie auch heute in der Gemeinschaft als Kirche sehen können. Die Frage ist dann, was sind so die Sachen, die wir damals gesehen und damals auch könnten oder und heute auch könnten sehen. Ganz kurz einfach vier von diesen Sachen. Erstens, was wir in der ersten Kirche gesehen haben, ist, dass das eine grosszügige Gemeinschaft war. Sie haben alles gemeinsam, alle Dinge gemeinsam, sagt Apostelgeschichte 2. Anders gesagt, die ersten Christen haben freiwillig gegeben von dem, was sie hatten, für das Wohl von anderen Leuten in der Church. Der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, dass die Kirchen in Mazedonien die haben so viele Spenden gesammelt. Das war eine krasse Spende, die sie zusammengebracht haben. Sogar dann, wo sie in extremer Armut waren. Wow, das ist krass. Die Grosszügigkeit war nicht das Resultat von weiss nicht wie viele motivierende Redner oder motivierende Briefe von Paulus oder sogar von Manipulation, sondern nein, das ist die Frucht von einem veränderten Herz, wo die Grosszügigkeit gebracht hat. Zweitens, was wir sehen, ist, dass das eine heilige Gemeinschaft war. Die erste Church war eine Community, wo sie sich bewusst waren, dass sie einem heiligen Gott dienen. Sie haben gewusst, was das heisst und wie ernst auch die Mission der Kirche ist. Apostelgeschichte 2, 43 und 47 steht, sagt, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Die tiefe Ehrfurcht ist es, wow, wow. Gott hat ein heiliges Werk gemacht in dieser Church. Und die Leute in Jerusalem, es steht da jeder Mann, also alle, nicht einfach Christen, haben gesagt, hey, dort passiert etwas. Dort passiert etwas, was ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Und das war anziehend für alle Menschen. So attraktiv war die erste Church, dass sie den Respekt vom ganzen Volk hatten. Sie waren abgesondert, sie waren anders als der Rest der Leute in Jerusalem. Aber sie waren nicht komisch. Ihr Gehorsam und auch Gottes Gegenwart hat sie von der Gesellschaft abgesondert. Und zwar in so einer krassen Art und Weise, dass sie sogar Einfluss hatten in der Stadt. Das ist eine heilige Gemeinschaft, wo Gottes Kraft präsent war. Und ich glaube, eine heilige Gemeinschaft, wo Gottes Kraft, wo Gottes Gegenwart präsent ist, ist nicht komisch, sondern ist immer anziehend für die Gesellschaft. Drittens, wir sehen eine furchtlose Gemeinschaft, eine Gemeinschaft ohne Angst. Sie haben keine Angst gehabt, obwohl alle in der Stadt oder viele in der Stadt nicht happy waren, dass die Kirche am Wachsen war. Sie mussten leiden, sie waren verfolgt, sie haben krasse Sachen auch erlebt. Sie sind ein paar Mal im Gefängnis gelandet. Wegen ihrem Glauben sind sie gesteinigt worden. Ein paar sind umgebracht worden. Sie haben die Wahrheit proklamiert und haben Leute in ihrem Umfeld trotz allem erreicht ohne Angst. Und Verfolgung sehen wir nicht, überhaupt nicht in dem Mass in der Schweiz, dort wo wir sind. Aber die Intoleranz, wenn das Evangelium klar predigt wird, steigt und steigt. Das heisst, es braucht von uns auch Mut. Es braucht auch den Mut, für das einzustehen, für was wir glauben. Das heisst, so der Aspekt von einer Furchtlosen, von einer Gemeinschaft ohne Angst, das ist so wichtig für uns als Individuen, aber ich glaube auch als Church. Und viertens, wir sehen eine wachsende Gemeinschaft. Wachstum war ein zentraler Teil von der ersten Church. Und wie schnell dass die Gemeinde gewachsen ist, ist bemerkenswert gewesen. Von einer kleinen Gruppe von Jüngern zu einer Bewegung, die sich in Jerusalem, Judäa, Samarien und überall auf der ganzen Welt bis heute noch multipliziert. Churches sind gegründet worden. Gott hat Menschen hinzugefügt, die gerettet worden sind. Sie sind voller Mut, trotz aller Verfolgung und Hindernisse der Autoritäten. Und die Kirche ist grösser und grösser geworden. Und genauso wie Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und nicht einmal das Totenreich wird stärker sein als sie. Gott ist treu zu seinen Versprechen. Ich glaube auch heute. Ich glaube, Multiplikation, Wachstum ist Teil einer gesunden Church. Eine grosszügige Gemeinschaft, eine heilige Gemeinschaft, eine furchtlose Gemeinschaft, eine wachsende Gemeinschaft. Das klingt schon fast wie eine perfekte Kirche. Ohne Herausforderungen, oder? Grosszügig, heilig, furchtlos, wachsend. Werden wir jemals so eine Church sein? Ich glaube, in vielen Hinsichten sind wir schon so eine Church. Und ich sage nicht, wir sind perfekt als Kirche oder wir machen keine Fehler. Aber eine gesunde Church sollte immer grosszügig sein, einen heiligen Aspekt haben, soll furchtlos sein und wachsend sein. Und ich möchte dir das Geheimnis zum Schluss von dieser Predigt geben. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber die perfekte Church gibt es nicht. Die gibt es gar nicht. Auch die erste Church ist nicht perfekt. Und viele Leute sagen, hey, wenn wir nur das würden machen, und zwar nur das würden machen, was die erste Kirche gemacht hat, in dieser Art und Weise, wie sie das gemacht hat, in dieser Häufigkeit, wie sie das gemacht hat, dann würden wir so viele neue Leute haben und so viele Menschen würden wir erreichen und wir hätten dann kein Problem. Ich muss fragen, wirklich? Wirklich? Meinst du das wirklich ernst? Hast du jemals das Neue Testament gelesen? Wenn du irgendeinen Brief vom Neuen Testament gelesen hast, dann siehst du, dass die ersten Kirchen alles andere als perfekt sind. Viele von diesen Briefen sind nur geschrieben worden, um spezifische Sünden und Fehler in der Gemeinde anzusprechen. Zum Beispiel die Church in Galatien hat Probleme mit falschen Lehren. Die Church in Korinth hat sexuelle Unmoral toleriert. Oder die allerersten Kirchen in Jerusalem. Wir sehen, dass die griechischen Juden sich darüber beschwert haben, bei den Leitern, dass ihre Witwen vernachlässigt worden sind im Vergleich zu den hebräischen Witwen. Konflikt war Teil des Church-Lebens. Und ähnliche Sachen passieren heute immer noch. Das heisst, Churches heute sind näher an den ersten Kirchen, als einige Leute denken. Und heute haben wir viel in dieser Predigt viel von den positiven Aspekten der ersten Churches gesehen. Und ich glaube, die Apostelgeschichte gibt uns so viel, was wir auch im Kirchenbau und der Kirchengründung heute anwenden können. Und Gottes Geist hat in einer übernatürlichen Art und Weise, in einer speziellen Art und Weise in dieser Church gewirkt. Aber, und ich möchte, dass wir alle das wirklich verstehen, die Gemeinschaft von Gläubigen im ersten Jahrhundert hat nicht in einer geistlichen Fantasiewelt gelebt, ohne Sünden und Schwächen. Das war es nicht. Und ich glaube, was das Neue Testament in uns kreieren sollte, ist in dem Fall oder aus dem Grund ein Staunen soll kreieren in uns. Ein Staunen über Gottes Kraft. Eine tiefe Ehrfurcht. Ein Wow. Wow, Gott kann uns als Church brauchen, auch wenn wir keine perfekten Menschen sind. Ein Wow für die Kraft vom Heiligen Geist, wo durch normale Menschen wie der Petrus, der Paulus oder durch dich und mich kann wirken und am Wirken ist. Church, wir müssen nicht auf ein weiteres Pfingstereignis warten wo der Geist nochmal ausgegossen wird, oder darauf hoffen, dass wir die gleichen Zeichen und Wunder sehen wie der Apostel damals. Aber wir sollten wie die erste Gemeinde auch dafür beten, dass der Heilige Geist uns Schritt für Schritt verändert, damit wir die Veränderung auch in unser Umfeld tragen können, damit wir die Mission ausführen können, die Jesus uns gegeben hat. Lass uns abhängig sein von der Kraft vom Heiligen Geist. Und auch dafür beten, dass wir mutig sind, mit Klarheit das Evangelium zu predigen, mit Klarheit das Evangelium zu bringen, dort, wo wir sind. Der Gott, der damals war, in der ersten Kirche, ist der Gott, der heute immer noch ist. Und der gleiche Geist, der damals am Wirken war, in der ersten Church, ist der gleiche Geist, der heute auch bei uns in Church Alive am Wirken ist. Also lass uns unsere Verantwortung übernehmen und die Church sehen, für was das sie ist. Und die Church auch respektieren, die Brut respektieren für das, was sie ist. Es ist nicht perfekt, aber es ist die Brut Christen. Es ist nicht makellos, aber es ist kraftvoll. Und sie ist nicht fehlerfrei, aber sie ist mutig. Eine grosszügige, heilige, eine furchtlose, eine wachsende Kirche. Lass uns diese Kirche sein. Ich möchte für uns alle am Schluss von dieser Predigt noch beten. Und wenn du magst, kannst du einfach deine Augen zumachen, wenn du kannst, gerade wo du bist. Vater im Himmel, danke für deine Church, für deine Kirche. Danke für das grossartige Beispiel, das wir sehen in der Apostelgeschichte von dieser ersten Kirche. Lass uns die Aspekte nehmen, wo wir auch in unserer Zeit können brauchen können. Aber vor allem, lass uns einfach staunen über die krasse Art und Weise, wie du Gott gewirkt hast in dieser Church. Und lass uns auch dafür beten, dass du immer noch am Wirken bist und dass du Wunder und Zeichen tust, so wie du das auch in der ersten Kirche gemacht hast. Und Vater, ich bitte für all die Leute, die vielleicht sagen, ah, ich weiß nicht, was die Kirche soll sein für mich und so. Vater, ich bitte, dass du ihnen eine neue Offenbarung gibst von dem grossartigen Plan, den du hast mit deiner Church. Dass die Church auch die Hoffnung für unsere Städte, für unser Land kann sein. Es ist deine Church, es ist nicht unsere Church. Es ist die Church, wo dein Sohn Jesus am Bauen ist. Und darum preisen wir dich, Herr. In deinem Namen beten wir. Amen.